Finanzszene, der Podcast. Jede Woche zu Themen aus der Banking-, Fintech- und Payment-Branche. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Heute wieder mit unserem Experten Jochen Siegert und mir, Christian Kirchner von Finanzszene. Die Themen der Woche: der Trade Republic Move. Der Neobroker kündigt einen 24 Stunden erreichbaren menschlichen Service an mit bis zu 1000 Serviceagenten und Tickets werden erst geschlossen, wenn der Kunde sagt, das Ticket wird geschlossen. Was bedeutet das? Ist eigentlich aus meiner Sicht ein antizyklischer Move gegen den Branchentrend. Jochen sieht das ein bisschen anders. Da sprechen wir natürlich mal drüber. Wir reden auch über mögliche Probleme für das immer noch sehr populäre Video-Ident-Verfahren für Banken und Fintechs. Da gibt es eine neue EU-Anti-Geldwäsche-Verordnung, die dem Video-Ident-Verfahren ziemliche Probleme machen dürfte ab nächstem Jahr. Umgekehrt aber auch der EID-Legitimierung einen massiven Schub verleihen dürfte. Es gibt Änderungen bei der Amex Platinum-Kreditkarte. Die Inhaber dürfen nicht länger in Lufthansa-Launches, würde man eigentlich denken, ein Nischenthema. Aber am Wochenende war es lustigerweise meistgelesener Artikel bei Spiegel Online. Drum quatschen wir auch mal drüber. Wir machen ein Kompliment an die Deka. Die hat nämlich wirklich monströs gute Zahlen für das Jahr 2025 vorgelegt und auch über einen sehr starken Jahresanfang berichtet. Und Jochen erzählt uns mal, warum er einige Argumente mehr gefunden hat, dass Analysten und Fondsmanager künftig vielleicht durch KI in Probleme und Rechtfertigungsnöte kommen könnten. Viel Spaß! Hallo Jochen, herzlich willkommen im Podcast diese Woche.
Hallo Christian.
Du hörst dich nicht an, als würdest du von einem Münztelefon im Detention Center am JFK Airport in New York telefonieren. Deswegen gehe ich davon aus, du bist entweder gar nicht erst reingekommen in die USA oder zumindest anschließend wieder rausgekommen in deinem Osterurlaub, oder?
Also ein ganz entspanntes Einreisen in die USA, überraschend entspannt und schnell und auch ein ganz entspanntes Ausreisen und von ICE und Co. irgendwelchen hiesigen Horrorvorstellungen habe ich überhaupt nichts mitbekommen in New York.
Als antizyklisches Vorgehen wahrscheinlich, ja, zu sagen, jetzt machst du mal eine USA-Reise, wenn viele mit beiden Armen rudern und sagen, nee, touristisch wahrscheinlich nicht ganz so viel los in New York oder wie immer?
Wie immer, also ich fand es nicht großartig anders. Was mir aber aufgefallen ist, New York hat seinen Sound verloren. Also ich kam aus Grand Central raus und erwartete das übliche Brummen und die Sirenen und das Brummen war weg.
Erklärung?
Weil die haben wahnsinnig viele Elektroautos oder Hybridautos.
Echt?
Die ganzen Taxen sind Elektro, ein Elektroauto nach dem nächsten. Eigentlich, was noch laut ist, sind Busse und LKWs. Mhm. Und das merkt man. Es ist ruhig. Man läuft in New York und es ist Ruhe. Es ist unglaublich.
Die haben ja weite Teile verkehrsberuhigt, Fahrradwege angelegt. Daran kann ich mich auch erinnern. Und ich erinnere mich auch, dass die mal, also der typische Sound von New York ist ja wahnsinniges Autogroup, irgendwann mal ein Hubverbot erteilte. Dann musstest du $200 Strafe zahlen, wenn du einfach mal so um irgendeinen Fußgänger zu verscheuchen oder einen Fahrradfahrer gehupt hast oder wenn du mit der Fahrweise von jemand anderem nicht einverstanden warst. Aber jetzt auch noch der Motorsound weg, das ist ja mal interessant.
Ja, ja, mal gucken, wie es im Sommer ist, wenn da die Klimaanlagen an waren. Das war natürlich noch nicht der Fall. Aber zumindest, also mir fehlt die ganze Zeit was. So, hier ist irgendwas nicht in Ordnung. Aber eigentlich gut. Ich meine, das ist ja, war ja ziemlich belastend, der Lärm. Insofern eigentlich ganz gut.
Ich finde, es gehört dazu. Ein paar Tage erträgt man es ja.
Ja, genau. Aber
du reist antizyklisch in die USA. Es gab diese Woche auch einen, wie ich finde, stark antizyklischen Move. Und du ahnst wahrscheinlich, wovon ich rede, oder?
Rede? Ah, ja, klar. Trade Republic.
Genau. Die machen was komplett anderes als die Branche und haben angekündigt, wir bringen ein 24/7 Kundenservice mit Menschen. Wir haben 1000 Serviceagenten bei externen Dienstleistern, die ab sofort dafür sorgen, dass immer jemand ans Telefon geht und ein Ticket erst geschlossen ist, wenn der Kunde es schließt. Was war dein erster Gedanke, als du es gehört hast?
Naja, also so antizyklisch sehe ich das eigentlich gar nicht. Die haben natürlich das klassische Customer Support übersprungen, sind gleich auf die AI-Welt gegangen. Man erinnert sich noch ein bisschen an die Kollegen von Klarna, die das auch versucht haben und dann auch wieder zurückgerudert sind und auch wieder Leute eingestellt haben. Ich glaube, es ist ein überfälliger Schritt von Trade Republic, jetzt den gewachsenen Problemen der Kunden dann auch zu entsprechen und dann auch mal ein paar Leute dran zu setzen.
Also ich finde es schon antizyklisch, weil ich glaube, gerade in diesem Servicebereich haben Banken, Broker richtig gespart in den letzten Jahren. Also das kennt man ja nun tatsächlich aus seinem Kundenverhalten. Also selbst bei Banken mit Millionen Kunden lange Warteschleifen. Wir erinnern uns auch an lange Schlangen vor den Commerzbank-Filialen. Die sind mittlerweile auch verschwunden. Und es gibt ja auch einen großen Akteur, der, wenn du da ein Ticket eröffnet hast, hat der erstmal 2 Wochen geschrieben, wir sind dran. Und nach 2 Wochen, übrigens, wir haben es jetzt zugemacht, wenn das Problem weiter besteht, schicken einfach nochmal neu, weil wir davon ausgehen, dass sich das erledigt haben. Also das, wie ich finde, ganz viel ausgereizt worden. Auch teils, was die Stunden der Erreichbarkeit anging. Und insofern finde ich den Schritt von Trade Republic schon interessant, zu versuchen, da zu punkten. Was ich nicht so ganz verstehe in dem Zusammenhang, machen sie das aufgrund des Drucks, weil sie gemerkt haben, wir haben da ein richtiges Problem mit mobbenden Kunden, die da vielleicht auch ihren Freunden und anderen Kunden erzählen. Wir haben hier ein Problem, das heißt, sie mussten etwas lösen. Oder ist es etwas Offensives, bei dem man gesagt hat, da setzen wir mal was? Ich weiß nicht, wie siehst du es?
Also ich glaube, wenn man sich die Überschriften der großen Publikumsmedien anschaut zu Trade Republic, war das doch in den letzten Wochen und Monaten immer wieder ein Problem. Und das kann man vielleicht ein, zwei Mal aussetzen, aber wenn das ein konstantes Thema ist, wird sich das dann auch zu einem Wachstumsproblem herauskristallisieren. Und von daher glaube ich, dass das auf der einen Seite natürlich Druck der Kunden und vielleicht ein Wachstumsschwächen oder sich anzeichnendes Wachstumsschwächenproblem ist. Und auf der anderen Seite, wer weiß, vielleicht hat da auch jemand in Bonn so ein bisschen mal die Hand gehoben oder bisschen strenger geschaut und dann auch, dass dann nicht nur das ein Kundenthema ist, sondern auch die Aufsicht da vielleicht ein bisschen genauer hingeschaut.
Wenn man bei den typischen Bewertungsportalen mal durchflickt, das sieht ja schon einigermaßen kritisch aus. Und es geht sehr häufig darum, dass Leute also wirklich einfach niemanden erreichen. Sagen, hier, niemand kümmert sich drum. Ich hänge komplett in der Luft und ich muss mich erst durch diverse Rubriken durchklicken, bis ich mein Problem überhaupt mal vielleicht mal rüberschicken kann. Und anschließend hängt es mehrere Monate. Und wir reden ja, also teils mehrere Monate, da habe ich wirklich 7, 8 Monaten noch keine Rückmeldung gehört. Und wir reden ja hier über einen Bereich, in dem es um was ganz Elementares geht. Häufig geht es ja darum, dass Leute einfach nicht mehr an ihr Geld oder an ihre Depots drankommen. Da wird dann möglicherweise im Hintergrund wegen des Geldwäscheverdachts einfach ein Konto gesperrt. Da können die Leute keine Überweisung mehr machen, nicht mehr mit der Karte zahlen oder kommen nicht an ihr Depot dran. Das ist ja wirklich ein ureigenes, fundamentales Problem. Und wenn dir das einmal passiert, ich meine, der Anbieter ist ja nicht nur erledigt bei dir, sondern wenn du das nicht schnell gelöst kriegst, das erzählst du ja auch 20 Leuten. Ja? Und ich habe da für mich keine abschließende Beurteilung, ob sie das als offensiven Move machen oder als defensiven Move, weil sie unter Druck geraten sind. Wo ich mir allerdings relativ sicher bin, ist, da gehen jetzt ein paar Augenbrauen hoch, auch bei Wettbewerbern, weil man da, glaube ich, sagen konnte, hey, also im Schnitt liegen da 15.000 Euro bei Trade Republic, mittlerweile auch 2/3 mehr als noch vor 4 Jahren. Wir können doch damit punkten, dass wir in der Hinsicht besser sind. Sobald die Leute mal richtig Kohle da zusammenbekommen in ihren Depots, verlassen sie sich nicht mehr drauf. Das Argument fällt ja jetzt möglicherweise, wenn sie es hinkriegen, auch weg. Früher war das Argument, die sind nicht profitabel, das sind sie jetzt. Dann war das Argument, naja, mal abwarten, ob die wirklich so groß werden können mit dem Service. Das ist jetzt auch weggefallen. Also sehr interessante Entwicklung.
Diese Ausreden, sich nicht zu bewegen und zu sagen, naja, die müssen erstmal Geld verdienen mit dem VC-Geld oder die müssen erstmal hier Customer Support aufbauen oder die müssen erstmal die Infrastruktur aufbauen, die sind alle sehr kurzfristig. Und und das ist immer noch ein schnell wachsendes und schnell sich bewegendes Startup. Und das darf man in dem Kontext nie vergessen. Und das ist ja nicht nur in dem Bereich, es gibt ja in vielen anderen Bereichen, wo das ja auch passierte. Diese Ausreden, die funktionieren nicht. Und die funktionieren vielleicht ein paar Wochen und ein paar Monate, aber dann ist die Ausrede weg. Und das ist eigentlich das Hauptproblem, dass dann der Wettbewerb trotzdem in irgendeiner Weise mal nachziehen muss. Und das haben wir ja auch gesehen. Wir sehen ja auch die ähnlichen Angebote von Comdirect und Co., dass man da auch jetzt von der Produktseite auf Trade Republic reagiert.
Ich hatte lustigerweise sofort den Ben Tellings, den Ex-CEO der ING DiBa in Deutschland, im Kopf. Der war ja vor 3 Jahren mal bei uns im Podcast. Und oft ist es ja so, wenn einem eine Sache aus so einem Podcast komplett hängen bleibt, dann ist das ja meistens was relativ Spannendes. Das hat ja seinen Grund, dass man geistig da so hängen geblieben ist. Und ich erinnere mich genau, dass der damals gesagt hat, also als ich ihn gefragt habe, ist eigentlich in Deutschland nochmal eine Neugründung möglich, so im Neobanken-Bankenbereich? Und er sagte, ja, absolut. Und zwar wenn sie das Thema Service ernst nehmen. Wenn sie einen perfekten Service bieten, dann können sie da heute immer noch in den Markt rein und wachsen, weil das Thema bei anderen brach liegt. Und Trade Republic setzt jetzt mal da an, aber wie immer, man muss jetzt natürlich auch mal schauen, ob das auch funktioniert und ob das auch dazu führt, dass Bewertungen in Portalen besser werden. Die haben halt schon so viele Kunden, dass es natürlich auch eine Menge Problemfälle gibt. Und ja, dann schauen wir mal, wie sich das niederschlägt.
Ja, das wird ein bisschen ruckeln. Da gibt es noch ein paar Schlagzeilen in den nächsten Monaten und dann wird das weg sein. Ich erinnere mich da an meine Zeit bei PayPal, die ja schon lange, lange her ist. Da gab es auch massiv Beschwerden. Ich bekomme da keinen ans Telefon und dieser Käuferschutz ist nicht wert, weil ich kann nichts machen etc. etc. PayPal hat dann auch massiv die Customer Support Fähigkeiten erst in Dublin und dann auch über Outsourcing ausgeweitet. Man hört davon heute nichts mehr.
Ja.
Und das ist letztendlich das Learning daraus. Das ist ein Problem. Das Problem wird angegangen. Das ruckelt dann noch ein bisschen und irgendwann redet man nicht mehr über das Problem, weil es einfach gelöst ist.
Eine Sache, die ich dazu auch nochmal erwähnen muss. Ich habe mittlerweile auch aufgrund meiner privaten Beobachtungen ein relativ großes Misstrauen gegenüber diesen klassischen Bewertungsportalen bis hin zu Google, was man ja auch gerne konsultiert, weil ich glaube, und das höre ich auch häufig, von Freundinnen und Freunden, die als Unternehmer tätig sind oder die kleine Geschäfte betreiben oder Gastro. Es ist halt häufig entscheidend, wie krass fegst du juristisch durch die Bewertungsportale durch und wirst kritische Bemerkungen los, ja? Wenn du diese Disziplin beherrschst und da Anwälte oder Agenturen und sonst was mit beauftragst, siehst du einfach sehr gut aus, weil die kritischen Rezensionen einfach alle verschwinden wegen Diffamierung oder es wird einfach bestritten, dass es den Vorfall so gegeben hat oder dass das eine echte Rezension ist und die Portale legen sich dann nicht mit den Unternehmen an, sondern sagen, ja gut, wenn das so ist, bevor wir Ärger kriegen, nehmen wir das alles runter. Und Leute, die da sehr konsequent durchfegen, sehen einfach sehr gut aus. Und Leute, denen vielleicht die Reputation auf den Portalen eher egal ist, also wenn man da mal querliest, die Unterschiede, die sind, glaube ich, nicht einfach nur mit dem Service zu erklären. Wenn da ein Akteur auch auf Kununu, auf Bewertungsportalen, 1,3 von 5 hat und ein anderer 4,3, man aber ahnt irgendwo, nee, so krass sind die Serviceunterschiede nicht. Also die typische Recherche da ist, glaube ich, gerne mal irreführend.
Ja, aber auch das ist doch nichts Neues. Das ist auch schon ganz früher bei Amazon, auch ganz, ganz früher bei eBay. Man muss da immer einen Filter ansetzen. Also bei Amazon gucke ich nicht auf die positiven Reviews, sondern gucke immer erst einmal die negativen an oder diese mittelmäßigen. Da bekomme ich viel mehr Informationen raus als super 5 Sterne.
Es sei denn, sie sind natürlich alle schon vorher gekillt worden.
Das kann sein, ja genau. Von
Nur gut. Ja, jetzt haben wir sehr lang über Trade Republic geredet, aber das machen wir ja häufiger. Es ist nun mal ein Akteur, der brutal wächst und der ja, gut die Hälfte des Wachstums im Depotgeschäft schon seit längerer Zeit aus sich vereinnahmt. Also da muss man, glaube ich, ähnlich wie man bei der ING immer hinschaut, was machen die im Direktbankenbereich, muss man bei Trade Republic im Brokerage-Bereich hinschauen, was die machen als nächster Move. Das hat, glaube ich, dann schon Signalwirkung.
Total.
Dann lass uns über eine weitere Geschichte sprechen, die ich auch persönlich sehr interessant fand, die meine Kollegin Georgia Hedeke ausgegraben hatte. Sie hat herausgefunden, dass große Aufregung in der Banken-, Fintech-, Neobankenbranche herrscht wegen einer neuen EU-Anti-Geldwäsche-Verordnung. Die ist schon durch, die kommt so im Jahr 2027. Und der Recherchestand ist, dass das der klassischen Video-Identifizierung große Probleme macht, weil Video-Ident dann einfach nur noch zum Fallback werden könnte gegenüber anderen sicheren Varianten. Jetzt kann man sich natürlich denken, klar, im Zeitalter von Deepfakes ist eigentlich jeder mit 3 Minuten Tagesfreizeit in der Lage sein kann, ein schönes Deepfake-Video zu erstellen im Internet. Hat Video-Ident ein Problem? Wie siehst du das Thema? Ist das eine, wie es so schön heißt, zum Tode verurteilte Identifizierungsform?
Ja, also wir müssen ja berücksichtigen, es gibt ja noch, und das hängt vielleicht auch mit dem Datum zusammen, was du gerade eben gesagt hast, es gibt ja noch diese Eudi-Wallet, die ja kommen soll. Letztendlich eine starke Identifikation von jedem, also quasi ein Personalausweis in App, in einem Telefon, die zum 1.1.27 europaweit vorgeschrieben ist. Also von daher werden wir eine starke zertifizierte Authentifikation ohnehin bekommen, die auch sehr bequem ist oder sein sollte, schauen wir mal. Und das natürlich dann auch eine Konkurrenz und auch von der Qualifikation eine Alternative darstellt zu dem Videoident. Und insofern, das Videoident in irgendeiner Weise angreifbar ist über die neuen Möglichkeiten der AI, ist jetzt A, keine Überraschung mehr. Und B, sollte es natürlich dann in dem Kontext, wenn dann eine Alternative, eine staatliche Alternative da ist, die hoffentlich bequem und einfach ist, sollte es natürlich auch kein Problem mehr darstellen, dass man dann vielleicht von Videodent auf einen Videodent als Fallback-Option zurückfällt. Mhm. Deswegen wundert mich die Überraschung jetzt nicht. Und wenn man sich mit den Anbietern von Videodent mal offline unterhält, dann sagen die auch mehr oder weniger, naja, also das Ganze entwickelt sich auch weiter. Die sehen auch sehr stark ihre Zukunft in diesem Audi-Wallet-Thema. Und die sagen auch ganz offen, das wird ein Fallback, das Videodent.
Ja, also ich glaube auch tatsächlich, wenn die EOD Wallet kommt und wenn man selbst mal die EID-Aktivierung und Legitimation durchlaufen hat, dann will man ja nie wieder was anderes. Ja, das ist so der klassische Case. Wenn ich diesen, können Sie bitte mal wackeln und kratzen mit dem Perso vor der Kamera, wenn man also dieses entwürdigende Verfahren, das ja schon besser ist als der Gang zur Post, wenn man das einmal erlebt hat, wie gut das laufen kann, dann will man ja eigentlich nichts anderes mehr. Aber es gibt hohen Basiseffekt, aber die Durchdringung ist ja immer noch relativ schwach. Und da will die Industrie ja auch, dass eine sichere und verlässliche PIN-Rücksetzung kommt. Daran scheitert es ja meistens. Die Leute haben es in ihrem Portemonnaie, würden es ja eigentlich gerne mal testen. Ach ja, aber da war ja irgendwas mit der PIN. Haben sie dann möglicherweise auch vergessen. Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Aber mein ganz klarer Tipp ist, dass es da eine EID-Explosion geben wird. Aus genannten Gründen. Die Industrie will's, die steht dahinter, die hätte das gerne einfach und niederschwellig. Und wenn ich es als Verbraucher einmal getestet habe, da will ich auch nie wieder was anderes machen.
Das Kuriose, ich teste ja viel Fintech und Direktbankangebote so den ganzen Tag. Mhm. Das ist auch negativ für meine Schufa, by the way. Da ist mir aufgefallen, dass die jüngeren Angebote auf die Identifikation mit dem Personalausweis komplett verzichten. Weil, also ich kenne meine PIN und ich habe das jetzt schon ein paar Mal gemacht und ich finde das sehr bequem und ich habe keine Lust auf irgendwie Callcenter und da irgendwie Videodating.
Ja, sage ich ja, klar.
Und dass dann, wenn es dann die Option gibt, für zumindest ein paar Kunden, die halt vielleicht das schon mal gemacht haben und ihre PIN kennen, dass das im Moment noch nicht flächendeckend angeboten wird, das wundert mich dann doch, gerade bei neuen Angeboten, dass die dann halt jetzt 100% Videodent machen und gar nicht die andere Option anbieten.
Ja, also wir sind ja hier keine Lobbyisten für die EID und stehen auch auf keiner Lohnliste. Es gibt natürlich noch andere Optionen. Wir haben das auch ein bisschen recherchiert. Es gibt natürlich noch die qualifizierte elektronische Signatur. Aber das ist dann wiederum so eine Geschichte, von der ich sage, die ist mir im Verbraucheralltag noch nicht ein einziges Mal begegnet. Ja, kann sein, dass es an mir liegt, aber wie du bin ich da zumindest im Banken-, Fintech-, Brokerage-Umfeld sehr aktiv. Und die hatte ich noch nicht, das EID-Verfahren, da habe ich sehr viele Berührungspunkte in dem Zusammenhang.
Ja, aber guck mal.
Mag in anderen Bereichen des Lebens anders sein, aber wir sind ja hier beim Banking Payment und Fintech-Podcast und da ist es definitiv so, ja.
Aber guck mal, ich weiß gar nicht, ob ich jemals, obwohl ich das mit dem Personalausweis da hinten drauf halte und meine PIN angebe, ich weiß gar nicht, ob ich jemals eine qualifizierte digitale Signatur gemacht habe oder nicht. Ist das eine digitale Signatur? Ich weiß es nicht. Da ist auch viel Technik-Nerd-Sprech noch immer mit drin zu wenig in Produkt- und Lösungsdenken. Also es kann sein, dass es eine qualifizierte digitale Signatur ist, kann aber auch nicht sein. Ich weiß es nicht. Ich denke da halt aus Endkundensicht, halte ich das Ding da hinten dran oder habe ich eine Wallet oder habe ich ein Videodent? Und was dann die Technik ist, interessiert nicht. Nur wir haben halt wie in vielen Bereichen, auch im Banking und der Technik, haben wir halt dann die Technikthemen, die dann die Produkt- und das Frontend überlagern und dann irgendwelche sperrigen Worte dann auch der normale Endkunde irgendwie lösen muss und rausfinden muss, ist das qualifiziert oder ist es nicht qualifiziert?
Ja. Jetzt hast du es eben kurz erwähnt, den Schufa-Score. Jetzt haben wir es ja tatsächlich amtlich, Leute wie du und ich, wenn man es übertreibt mit den ganzen Konten und Eröffnungen, dann ist das im neuen Score und zu viele Schließungen und zu viele Kurzfristigkeit in der Geschichte, dann haben wir schon ein Problem. Dann ist unser Score nicht mehr allzu lecker, oder?
Das war im alten Score aber auch schon so. Ich habe sogar das Gefühl, dass der neue Score sogar besser ist als beim alten, weil ich
Nee. Also kann sein, dass es eine Rolle spielt, kann sein, dass ich da einer Scheinkorrelation aufsitze, aber trotz wirklich brutal vieler Experimentiererei war ich im alten Score ja zeitweise bei 99,1 beim Basisscore und jetzt beim neuen weil ich, das hatte ich im Podcast ja schon mal erzählt, weil ich es nicht auf, ich glaube, 11 Jahrhunderte Zugehörigkeit zu einer Bank oder Kreditkartenkonzern bitte und auch nicht seit 47 Jahren am gleichen Wohnsitz wohne, bin ich so bei gut 800 irgendwie. Das ist jetzt nicht schlecht, aber ich glaube, verglichen mit dem Alten habe ich doch einen tatsächlichen Schlag nach unten gemacht. Ja.
Also bei mir war es beim Alten schlechter, weil ich deutlich viele mehr Kreditkarten hatte und das wohl jetzt irgendwie besser ist. Aber by the way, kleine Erfahrung aus dem täglichen Leben. Als ich meinen Schufa-Score angeschaut habe, war der erstmal schlecht. Und ich habe da geschaut, warum? Weil ich dachte, ich bin eigentlich ganz gut. Und dann sagte er mir, ja, weil du erst seit kurzem an dieser Adresse wohnst. Und ich wohne seit 15 Jahren an dieser Adresse. Und dann habe ich festgestellt, dass eine neu eingetretene ausländische Direktbank in dem Markt offensichtlich meine Adresse, die bestehende Adresse war, an die Schufa gemeldet als neue Adresse. Und das hat jetzt die Schufa glücklicherweise geändert. Also mein Score ist jetzt auch wieder gut.
Ja, du hast jetzt das Stichwort Kreditkarten genannt und da hatte ich am Wochenende eine sehr interessante Erkenntnis. Am Wochenende lief er über die Ticker, hat ein paar Blogs ausgegraben gehabt, dass die Amex Platinum-Karteninhaber nicht mehr in die Lufthansa-Launches kommen ab 1. Oktober, weil die Kooperation endet. Konnte man sich nicht einigen. Lufthansa will da wieder mehr echte Statuskunden und nicht so, dass das zahlende Volk drin haben, dass sich nur eine teure Kreditkarte leistet und dann neben den Senators da hockt. Da dachte ich natürlich, boah, ey, Nischenthema, ja, weiß ich nicht, ob ich da wir darüber berichten sollten. Und dann habe ich mir wieder gefragt, vielleicht quatschen wir über sowas auch echt zu häufig im Podcast. Dann hatte ich allerdings gesehen, dass es am Wochenende tatsächlich, Lufthansa schmeißt die Amex Platinum-Kunden raus, meistgelesener Artikel bei Spiegel Online zeitweise war. Und da habe ich mich gefragt, woran liegt denn das jetzt? Ist das so, geschieht den Blödmännern recht, Hohn und Spott und Schadenfreude? Oder ist das, weil die Zahl der Betroffenen tatsächlich so groß ist, die am Wochenende auf Spiegel Online herumsurfen? Dein Take, deine Vermutung?
Also ich glaube, die Emotionalität, nicht in diese Lounge reinzukommen, ist doch sehr hoch. Also ich verstehe die Aufregung nicht. Nummer eins. Erstens habe ich nie verstanden, warum die Lufthansa diese Kooperation überhaupt gemacht hat. Weil auf der einen Seite macht sie die Qualifikation für ihre Staaten, also Frequent Traveler, Senator und Horn, immer schwieriger. Also ich muss immer mehr interkontinental und Business fliegen, um überhaupt dahin zu kommen. Mit der Konsequenz ist es immer schwieriger, mit überhaupt in den Lounge zu kommen. Gleichzeitig macht es dann eine Kooperation mit Amex, wo all die sich eben nicht für beispielsweise einen Senator-Status qualifizieren und eine kostenlose Kreditkarte bekommen, über Amex die Karte und den Zugang sich besorgen. Also von daher, das passte von der Strategie von Lufthansa eigentlich nicht. Und auf der anderen Seite verstehe ich auch diese ganze Aufregung der Kunden nicht, weil, also zumindest als ich mal einen Amex mir holte, gab es diese Kooperation noch nicht. Und ich bin auch in die Lounges gekommen. Das einzige Problem ist meines Erachtens nur in Frankfurt und in München, wo es diese Lufthansa-Only-Terminals gibt und da eben keine anderen Lounges existieren. So, und offensichtlich sind die Kunden, die in Frankfurt und in München reisen und sich nicht, offensichtlich nicht genug reisen, um bei der Lufthansa einen Status zu bekommen, die sind offensichtlich sehr, sehr laut.
Ja, Wahnsinn, ne? Also dieses Thema Launch-Zugang, ich find's total krass. Also wenn ich super viel Flieger bin, der permanent jede Woche unterwegs bin, dann gehe ich davon aus, dann habe ich den Zugang ja allein schon über meinen Status. Wenn ich selten Flieger bin und mir den über die Kreditkarte holen muss, und ich meine, diese Priority Pass, die kriegt man, glaube ich, auch schon für 100 oder 200 Euro im Jahr so irgendwie. Ja. Das ist ja über andere Kreditkarten auch machbar. Da komme ich vielleicht nicht in die Lufthansa-Lounge rein, aber es scheint tatsächlich, wie du sagst, für manche Menschen ein ultra emotionales Thema zu sein. Wenn ich fliege, möchte ich in die Lounge reinmarschieren, will ich mir einen Drink machen, da will ich mir ein Wiener Würstchen mit Kartoffelsalat holen. Das ist ein wahnsinniges Thema. Ja, vielleicht ist das, was den Pendlern der Spritpreis ist, ist sozusagen den Menschen, die das Flugzeug benutzen, der Lounge-Zugang anscheinend.
Ich glaube, das ist ein guter, sehr guter Vergleich. Aber ich glaube, für Amex ist trotzdem jetzt ein Thema, weil sie haben natürlich dann auch in dem Kontext ihre Preise, ihre Jahresgebühren erhöht. Und jetzt ist natürlich ein wichtiger Faktor weg, der vermutlich in den letzten Jahren auch vielleicht ein Treiber für die Neukunden war. Und jetzt müssen sie sich halt was überlegen. Im Preis gehen sie garantiert nicht runter, wie sie irgendwie das kompensieren.
Aber so eben im käuflichen Bereich, wenn jemand wirklich sagt, er will eine Premium-Kreditkarte und ist bereit dafür, einen dreistelligen Betrag im Jahr zu zahlen, auch für Gratifikationen, ist ja eigentlich Amex relativ allein unterwegs. Würde dann noch die notorische Lufthansa Goldkarte einfallen, die allerdings, glaube ich, nicht ganz so viele Gratifikationen bietet. Eigentlich ja schon eine klare Schwächung und offenbar kann sich Amex auch leisten. Ja?
Ja, wobei Amex, also muss ich sagen, auch jetzt nicht nur bei dieser Platinum-Karte, sondern auch bei der Centurion-Karte, seit Jahren auffällt mit extrem hohen Jahresgebühren und es trotzdem schafft, dass die Kunden die bezahlen und auch damit sehr glücklich sind. Also die haben da auch so einen sehr speziellen Status, den sie sich erarbeitet haben, der beeindruckend ist. Wenn man andere Karten herausgeber ist, schaut man da wirklich teilweise neidisch Richtung Amex und denkt so, wie schaffen die das eigentlich?
Wo wir in dem Segment unterwegs sind, das Thema Migration, Lufthansa, DKB, Deutsche Bank, müsste ja dann bald mal durch sein. Da laufen die Fristen ab, die DKB knipst das Licht aus, schließt den Raum ab mit dem Kartenservice und das Ganze ist dann nur noch ein reines Deutsche Bank-Thema mit den Lufthansa-Karten. Da müssen wir mal schauen, wie viele den Weg dann mitgegangen sind zur Deutschen Bank, oder?
Ja, das ist die
du kriegst
ja
doch regelmäßig Post, hast du mir erzählt.
Erstmal, das ist die große Frage, wie viel ab dem 1.5. tatsächlich exklusiv bei der Deutschen Bank sind. Ich glaube oder ich befürchte, wir werden diese Zahlen nicht bekommen, weder von der Deutschen Bank noch von Lufthansa, wie viel dann quasi auch.
Herr Siegert, wir sind hochzufrieden. Herr Siegert,
ja, genau.
Wir sind hochzufrieden mit der Zahl der Wechsler. Das hat unsere Erwartungen bei weitem übertroffen.
Ja, natürlich. Was anderes gehe ich nicht von aus. Nichtsdestotrotz, mir fällt auf, weil ich noch nicht drüben bei der Deutschen Bank bin, mir fällt auf, dass die Frequenz der Ansprache und die Kanäle immer stärker werden, also postalisch, per E-Mail habe ich gerade jetzt wieder eine bekommen, nach dem Motto, Achtung, 30.04., dann geht nichts mehr. Gleichzeitig denke ich mir so, naja, also für 4.000 Meilen, der Incentive ist jetzt auch nicht groß genug. Warum soll ich eigentlich darüber gehen? Also ich bin mal gespannt, was ab dem 1.5. passiert, ob vielleicht dann doch noch irgendwie generöse Angebote kommen.
Oder das sind dann die absoluten Freaks, die so lange zaudern und zögern, bis die Angebote noch besser werden, ja, weil sie ahnen, die Angebote müssen besser werden. Ist auch wie mit Sky und The Zone, also wenn du mal so 4-5 Wochen komplett raus warst, dann kommt nochmal ein richtiges Knallerangebot. Aber die Nerven musst du haben, dann mal 4 Wochen auf dem Trockenen zu sitzen, ja, bis das Rückholeangebot kommt, das dann wirklich überzeugend ist.
Ja. Ich habe leider genügend, gerade am Anfang gesprochen, zu viele Kreditkarten und ich nutze das jetzt auch mal, um so ein bisschen meine Karte zu konsolidieren, weil ich brauche einfach nicht so viele.
Ja, wollen wir gegen Ende des Podcasts noch ein paar Komplimente verteilen, war mein Vorschlag. Man soll ja immer positiv enden und nicht motzen, oder?
Total.
Ich fange mal an und verteile mal ein Kompliment an die Deka. Die hat ja in dieser Woche Zahlen präsentiert, also das Wertpapierhaus der Sparkassen. Und das waren ja somit die letzten. Also wir haben noch eine andere kleinere Genossenschaftsbank, die meldet. Aber ansonsten war so der Reigen der Bilanz-PKs, der endet immer mit der Deka. Und ich muss sagen, das waren echt beeindruckende Zahlen. Also dass man den Gewinn von einer knappen Milliarde verteidigt hat, ist die eine Sache. Aber 41 Milliarden Euro Nettozuflüsse im letzten Jahr, Zertifikate, Fonds, das läuft im institutionellen Geschäft, das war ja jahrelang ein Riesenproblem, sind die Zuflüsse wieder deutlich nach oben gegangen, haben sich im zweiten Halbjahr verdreifacht gegenüber dem ersten, da ist die Restrukturierung ja abgeschlossen. Die haben wieder über 600.000 netto neue Sparpläne gestanzt, Klammer auf, das war jetzt das zweite Jahr in Folge, wo sie dreimal so viele Sparpläne netto neu generiert haben, als es bei der Union beispielsweise der Fall war. Also da läuft die Vertriebsmaschine komplett unter Dampf und sie haben auch zu Protokoll gegeben, dass es in den ersten zwei Monaten 11 Milliarden Euro Nettovertrieb wieder waren und, das fand ich auch interessant, der März kein Einbruch gewesen sei. Man lauert ja jetzt schon auf Indizien, was so dieser Krieg am Persischen Golf letztendlich für die Banken, für die Stimmung, für alles bedeutet. Und da haben sie gesagt, nee, im März, wir haben da noch keine harten Zahlen, aber es ist jetzt nicht so, dass es da wegen des Börsenrückgangs Problemchen gegeben hätte. Und wir moppern ja gerne mal über Probleme und da muss man dann nochmal fairerweise sagen, das sind jetzt Zahlen, da kann man sich hinsetzen und wenn man versucht zu moppern, Da findet man nicht viel, ja, in diesem Zahlenwerk. Also Kompliment an die Vertriebsleistung da.
Total. Also, und das Kompliment sollte, glaube ich, nicht nur Richtung DK gehen, sondern auch Richtung Sparkassen, weil am Ende des Tages ja DK nur der Abwickler ist, Anführungsstrichen, für die Tätigkeit, die dann in der einzelnen Sparkasse gemacht wird auf der vertrieblichen Seite. Und also als ich die Zahlen gesehen habe, ich konnte sie ehrlich gesagt auch erstmal nicht glauben. Ich war schon bei den genossenschaftlichen Zahlen bei der Union Investment schon extrem positiv überrascht. Und dass die DK da nochmal eins drauflegt, hätte ich nicht gedacht. Und das jetzt mal nochmal vielleicht die Klammer zuzumachen im Vergleich zum Anfang mit Red Republic. Das zeigt natürlich, man ist trotzdem auch zumindest auf den Bestandskunden so gut unterwegs und braucht dann auch den Wettbewerb von so Neobrokern gar nicht zu Angst zu haben, sondern das läuft. Die Frage ist natürlich nur, was ist bei den Neukunden, die vielleicht das gar nicht über die bestehenden Vertriebskanäle kommen werden. Aber insofern, DK und die Sparkassen machen zumindest da einen sehr, sehr guten Job und Gratulation dafür.
Also wir haben uns das insbesondere auch mal mit Blick auf die Union so im Quervergleich über die letzten 3 Jahre angeschaut. Und da ging auch schon relativ deutlich hervor, also Union scheint, was so den Nettoabsatz im Retail-Geschäft angeht, so ein bisschen die Decke zu spüren die letzten 3 Jahre. Also da sind lagen die bei 12, 13, 13,5 in den letzten 3 Jahren. Und die DK, gut, hatte zeitweise im Vorgeschäft bisschen gelitten, weil sie mehr Zertifikate gemacht haben, aber da waren es dann 5, 11 und jetzt 19 Milliarden im Jahr 2025. Ist natürlich ein Ding und Sparpläne, hatte ich schon erwähnt, genau dasselbe. Da reden wir über ungefähr 1,4 Millionen netto neue Sparpläne bei der DK, kumuliert über die letzten 3 Jahre und über ungefähr 350.000 bei der Union. Also da merkt man schon, da läuft das Geschäft bei der DK und den Sparkassen, das neue Geschäft, dann doch deutlich besser als es in den letzten 2, 3 Jahren als bei der Union der Fall. Natürlich ein Luxusproblem, weil es überhaupt die 2 großen Gruppen sind, die in Deutschland überhaupt noch nennenswert Nettoabsatz generieren. Also das soll jetzt die Leistung der Genossen nicht schmälern, aber Head-to-Head ist es schon interessant, dass die Sparkassen da ein bisschen mehr Gas gegeben haben zuletzt.
Total. Und da nochmal Gratulation.
Ja, Gratulation auch an dich, Jochen. Ich fürchte ja, offen gestanden, nachdem ich deinen LinkedIn-Beitrag gesneakt habe gestern, dass du es nicht mehr nötig hast, einer Erwerbstätigkeit oder dem Podcast aufnehmen nachzugehen, weil du bist jetzt zur Money Machine geworden mit Crypto-Trading. Also erzähl mal, was du da veranstaltet hast. Dank KI, ja?
Ja, also erstmal, das ist ein kleines Projekt, was ich mal gestartet habe, was plötzlich sehr groß wurde. Und nein, Geld verdiene ich damit noch nicht. Das ist alles im Moment noch Papier-Trades. Aber was ich gemacht habe, war, ich hatte eigentlich so eine These im Daytrading, muss doch die KI schneller sein als ein Mensch in der Analyse und in der Trading-Entscheidung, und habe einfach mal mich hingesetzt und habe so eine KI mit Daytrader-Daten von so einem Trader, der jeden Tag postet, der letzten 2 Jahre gefüllt und gesagt, hier, guck dir das mal an, lerne davon und komm dann zu Trading-Entscheidungen für Bitcoin und Ethereum-Futures. Und das Ding ist erfolgreicher, als ich mir glaubte. Und das ganze Projekt hat so sehr viele Fragezeichen und Ausrufezeichen gleichzeitig in meinem Kopf generiert. Also ich habe in 6 Wochen bin ich jetzt so weit, dass ich quasi diesen Daytrader komplett virtuell repliziert habe. Also die AI hat so viel von ihm gelernt, dass sie ihn 1:1 replizieren kann. Also die Qualität eines Profis mit jahrzehntelangen Erfahrungen in 6 Wochen nachgemacht. Und das alleine ist schon spannend, erschreckend gleichzeitig. Ja. Und die Trades, wie gesagt, noch auf dem Papier, laufen extrem gut. Ich frage mich immer noch, wo ist denn eigentlich der Haken? Ich glaube, der Haken ist, wenn dann irgendwann...
Den Haken wirst du herausfinden, wenn du echtes Geld einsetzt.
Genau. Ja, das genau. Ist immer so, ne? Und vor allem, wenn die Profis irgendwann das auch nachmachen, weil letztendlich ist ein temporärer Zeitvorteil, den ich da vermutlich jetzt mal rausgefunden habe.
Da wirst du wahrscheinlich einen ähnlichen Effekt haben wie ich. Du kriegst mal, oder es wird mal greifbar, du kannst es regelrecht spüren und fühlen, wie sich die KI reinfrisst in Dienstleistungen, Tätigkeiten, die bis jetzt noch Menschen gemacht haben, im Finanzbereich so ungefähr, oder?
Ja, total. Also das ist ja das, wo ich so die großen Ausrufezeichen, Fragezeichen in meinem Kopf habe, also die Auswirkungen auf die Industrie. Also wie schnell da eine jahrzehntelange Erfahrung einfach von der AI kopiert wurde, gerade in diesem Trading-Bereich, wo es ja sehr stark an Analyse wirkliche Analyse geht, wie dann die AI auch hingegangen ist, die Erfahrung von einem einen Asset aufs andere zu kopieren, wo wenn man überlegt, wenn man in die Trading Rooms, in die Analysten reinschaut, die haben sich ja spezialisiert auf eine Kategorie oder vielleicht sogar noch einige wenige Branchen, wie schnell die AI das lernt, in welcher Geschwindigkeit sie es macht und dann, ich gehe mal davon aus, das hört ja nicht auf, dass man einfach nur das kopiert und genauso gut wird, sondern irgendwann besser, schneller und breiter denkt als AI. Das sind so die großen Learnings, die ich aus diesem Projekt da rausgenommen habe. Und die Tatsache, dass ich jetzt, obwohl ich keine einzige Zeile programmieren kann, ich bin Wirtschaftsinformatiker und kein Informatiker, hier 30.000 Zeilen Code entwickelt habe mit 150 Testfällen. Auch das in so einer kurzen Zeit überraschend, erschreckend gleichzeitig. Also das ist alleine, um das mal gemacht zu haben und die Erfahrung gesammelt zu haben, ist war es das wert.
In der Debatte KI netto positiv oder negativ für die Finanzbranche wabert man ja so immer ein Stückchen hin und her. Also wenn das KI-Wachstum gesamtwirtschaftlich für Probleme sorgt oder wenn da mal eine Riesenblase platzt, vielleicht an der Börse, mit Sicherheit ein Problem für Banken. Das, was du jetzt auch erzählst oder was du auch fühlst, würde aber, glaube ich, dann ja auch eher dafür sprechen, dass man sagt, Finanzbranche eher ein Profiteur, weil es genau die Branche ist, in der ich durch den klugen Einsatz von KI wahnsinnige Effizienzgewinne erzielen kann und einfach eine KI brauche, gut gepromptete KI versus 5 Leute, die das vorher händisch analytisch gemacht haben, oder?
Ja, was heißt denn Profiteur? Also wenn ich mir die P&L und die Bilanzen
wenn ich Effizienzgewinne habe, dann ja. Ausgeben muss für gleiche Ergebnisse. Ja.
Wenn ich mir den Personalbedarf und die Standortsachen anschaue, dann vielleicht nicht.
Wieso? Erklär.
Ja, weil ich ja mit der AI etliche Analysten und Trader jetzt in dem Kontext ersetzen kann. Die AI denkt 24 Stunden, ist schneller und lernt schneller dazu. Insofern kann ich mir durchaus vorstellen, dass die Effizienzgewinne da auch auf Basis.
Ach so, weil du ganz konkret meinst, die Leute nehmen das Zeug selbst in die Hand oder neue Wettbewerber poppen hoch, die das intelligent programmieren und untergraben beispielsweise die Kompetenz von bekannten Asset Managern oder Banken.
Das ist wie bei jeder neuen Technologie. Es gibt dann neue, wir haben über Trade Republic gesprochen, es gibt neue Player, die dann gegebenenfalls ihren Marktanteil auch gewinnen und es setzt die Bestandsplayer unter Zugzwang.
Ja, Jochen, du weißt, unsere Mikros strahlen Stromschläge aus, wenn wir die 30 Minuten erreichen und überschreiten. Wir werden auch
schon viel
Stromschläge werden immer stärker und gleich fange ich an zu zittern. Deswegen würde ich sagen, machen wir für diese Woche mal Schluss und ich bedanke mich sehr herzlich bei dir.
Ja, danke dir, mach's gut. Tschüss.
Ciao.
Ja, das war's wieder mit dieser Episode von Finanzszene, der Podcast. Wir sagen danke fürs Zuhören, freuen uns über Ihr Feedback unter redaktion@finanz-szene.de. Kontaktmöglichkeiten auch über Threema in den Notes zu diesem Podcast. Vielen Dank. Redaktion und Host Christian Kirchner. Coverdesign Elida Atelier Hamburg. Musik Liturgy of the Street von Shane Ivers, www.silvermansound.com.